Deutschlandfunk.
Alpha Boys sind all die vorwiegend, sage ich mal, Männer, die ihre Gesellschaft mit einem unglaublichen Streben nach Dominanz ihren Stempel aufdrücken wollen und dabei nach Hierarchien streben, die eigentlich nur sie selbst bevorteilen.
Und jetzt seziert Comedian und Moderator Aurel Merz diese sogenannten Alpha Boys. Hallo, schön, dass ihr dabei seid. Wir gehen rein.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Mit Shanley Anwar.
Was bedeutet es heutzutage, ein Mann zu sein? Welche Erwartungen gibt es? Ganz binär gedacht. Welche Erwartungen haben Männer an sich selbst, an andere Männer? Was ist mit der Gesellschaft, in der sie leben? Was ist mit Rollenbildern im Netz, in Medien, Familien, Freundeskreis, aber auch vielleicht in Fußballstadien, Baumärkten, Büros und so weiter? All das und noch mehr hat sich Comedian und Moderator Aurel Merz genauer angeschaut in seinem Buch Alpha Boys. Auf dem Cover ganz auf süß mit einer Babykatze auf der Schulter. Da wird dann schon ein bisschen mit dem Klischee der harten Männlichkeit gebrochen, gespielt. Oder was war da so die Idee, Aurel?
Tatsächlich wollte ich eigentlich gar keine Katze auf dem Foto. Natürlich, ich habe eine große Beziehung zu Katzen, immer Katzen gehabt. Und wurde dann am Tag vorher noch vom Fotografen überredet, ob wir nicht im Tierheim schießen wollen, weil ich mit dem befreundet bin. Weil natürlich eine Babykatze, das ist süß. Die weckt natürlich Gefühle in jeder Person, die in irgendeiner Form zu Gefühlen fähig ist. Und dann haben wir das da gemacht, die Babykatze fotografiert. Ich habe der kaum in die Augen geschaut. Und während wir jetzt gerade reden, kann ich hören, wie sie draußen vor der Tür mit den Füßen scharrt, weil ich dann natürlich so schwach wurde, 3 Monate später im Tierheim angerufen gehabt habe und gefragt habe, ist sie noch da? Die haben gesagt, ja. Und ich habe gesagt, pack sie ein, ich hole sie ab. Dann haben sie mir gesagt, sie hat aber eine beste Freundin. Dann habe ich gesagt, pack die auch ein. Und jetzt sind die beiden hier.
Jetzt bist du ein Catman, so das Pendant zu Catlady. Zugeschaltet jetzt aus Berlin. Hello überhaupt. Ich habe noch gar nicht richtig Hallo gesagt.
Ja, hallo.
Warum ist es dir wichtig? Ja, ganz okay eigentlich. Ganz okay, weil ich finde es gut, dass Männer endlich mal über moderne Männlichkeit sprechen. Das machst du jetzt in deinem Buch Alpha Boys satirisch. Aber ich finde, du machst das auch sehr kritisch, das Ganze unter die Lupe nehmen. Warum machst du das jetzt gerade? Warum ist dir das wichtig?
Naja, ich habe eigentlich ein bisschen nach so einem Weg gesucht, diese ganzen gesellschaftlichen Dinge, die mir auffallen, ein Vehikel gesucht, um die alle zusammenzufassen. Und dann ist mir zwangsläufig in dem System, in dem wir uns befinden, im Patriarchat Männlichkeit eingefallen. Weil mir, also es ist ja logisch, dass all die Probleme, die wir haben im sozialen und gesellschaftlichen und politischen Zusammenleben, sind halt hauptsächlich männlich gesteuert. Und da kann man eigentlich gar nicht um dieses patriarchale oder dieses Männlichkeitsthema rum. Und abgesehen davon bin ich auch selbst ein Mann und habe das dann natürlich auch meine eigene Perspektive darauf deshalb erläutern können. Und deshalb dachte ich, hey, das ist in der Zeit. Ich dachte, ich bekomme das mal alles aus dem System und damit sei die Sache für mich geklärt. Natürlich nicht, weil wir leben natürlich weiter in diesem System und ich finde es auch so krass, weil zu diesem Release von diesem Buch wirklich diese Ausläufer dieser Männlichkeit und dieser Männlichkeitsbilder, die wir haben, ja immer weiter eskaliert sind, auf allen Ebenen, ne? Politisch in den USA, mit Donald Trump und seiner, ich sag mal, Macho-Regierung und natürlich aber auch, auch in diesem Influencer-Kosmos sind da einfach nochmal so viele extreme Typen an die Erde gespült worden.
Ja, dass jetzt Männlichkeitsbilder einfach im Grunde omnipräsent sind. Und wer dich aus Social Media kennt, wer deine Shows so kennt, das ist wirklich so, dein Ton ist ja eigentlich oft immer satirisch, humorvoll. Du machst dich gerne lustig, auch jetzt über bestimmte Männlichkeitsbilder. Aber du beschreibst es ja selber, die Weltlage ist eigentlich bitter ernst. Es gibt so einen richtigen Backlash an alten Geschlechterrollen, wie, ich habe es ja gesagt, ganz binär gedacht, wie so ein echter, harter Mann sein soll. Es gibt Männer wie Trump, aber auch Putin, die dominieren so das Weltgeschehen. Findest du dann Humor auch wirklich ein gutes Ventil, um so diese ganzen Absurditäten auch irgendwie zu entlarven?
Absolut, also natürlich klar, einmal für mich selbst, das ist auch ganz privat, das ist ja irgendwie so der Weg, wie man damit umgeht. Ich glaube aber auch grundsätzlich, dass Humor ein toller Weg ist, um Informationen zu vermitteln, weil die Aufnahme von Humor, von Informationen fällt irgendwie viel leichter, wenn man mal drüber gelacht hat. Es gibt so ein Zitat von George Carlin, der hat mal gesagt, dass Comedy eigentlich nichts anderes ist, als die News zu berichten, ohne dass man danach heulen muss. Und Das ist schon in irgendeiner Form richtig. Und man, ich wollte ja eigentlich auch Journalist werden, habe aber gemerkt, dafür bin ich auch ein bisschen zu soft und
zu lustig, danach, zu funny bones. Ja,
ja, genau, nimmt mir auch nie jemand richtig ernst. Natürlich, und das ist ja trotzdem mein Ansatz. Mein Ansatz ist ja, gesellschaftliche Themen trotzdem irgendwie so aufzubereiten, dass sie irgendwie Leuten auch Spaß machen können. Und ich denke, Humor gerade in dieser Weltlage extrem wichtig, aber auch ein bisschen, was man klar sagen muss, da wird einem so ein bisschen auch die Domäne genommen. Als wir jetzt gerade kurz von der Trump-Regierung gesprochen haben, habe ich kurz im Kopf Pete Hegseth, der Secretary of War, in den Kopf geschossen. Ein Mann, eigentlich eine komplette Karikatur von dem, was man sich unter einem Mann vorstellt. Dieser tätowierte Typ, der da vor diesen Generälen Reden hält, dass sie alle jetzt durchtrainiert sein müssen. In seinem Instagram-Profil steht an jeder Stelle jetzt War, 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 Secretary of War. Und das sind schon Männlichkeitsbilder, die Gesellschaft von selbst zeichnet, die schon, wenn sie nicht so viel Schaden anrichten würden, für sich ganz große Comedy wären.
Ja, eigentlich schon. Die Realität wird fast schon Satire. Und Satire ist super politisch sowieso. Das möchte ich auch noch an dieser Stelle sagen. Und was vielleicht wichtig ist, es ist ja jetzt nicht nur so, dass du satirisch drauf guckst, politisch guckst, sondern du schreibst doch sehr autobiografisch immer wieder. Wenn du aus deiner Jugend erzählst, ist so ein Bild als Junge mit langen Haaren in der Schule in Stuttgart von Lehrern für ein Mädchen gehalten. Würdest du sagen, dass du so wahrgenommen worden bist, hat dich schon früh für Geschlechterfragen auch irgendwo ein bisschen sensibilisiert, vielleicht dich auch ein bisschen damals sicherlich gestört?
Also in jedem Fall. Ich hatte das Gefühl, ich wurde sehr, so, sehr weiblich erzogen. Also von einer sehr, es gab ganz viele Omas und keine Opas. Also es gab der einzige Mann in meiner Familie war mein Vater und ich, also Kind. Und sonst waren eigentlich alle Frauen. Und die waren sehr dominant und sehr, sehr, sehr einnehmend. Und das war schon auch sehr cool. Und das hat auf jeden Fall geprägt und stimmt, ich wurde wirklich sehr lange in der Schule für ein Mädchen gehalten. Meine Mutter hat mich auch immer sehr süß eingekleidet. Sie hat, wir hatten nicht viel Geld, also hat sie mir alle Klamotten genäht und sie hat mich so wirklich wie man sich träumt, so ein süßes Kind anzuziehen, immer angezogen, weil so riesige Pufferjacken mit, wo ein Herz drauf geschnäht war und so weiter. Auch der Versuch, dass ich mit Barbies spiele, hat sie auch unternommen. Hat sie den Barbies aber so indigene Kleidung genäht, weil sie wusste, dass ich das cool finde. Ich wollte aber trotzdem nicht mit den Barbies spielen.
Okay.
Wenn ich bis heute an die Barbies denke, langweile ich mich noch. Mhm. Also das hat nicht funktioniert.
Das hat jetzt nicht so funktioniert. Trotzdem eben eine Kindheit, die sehr davon geprägt ist, dass man irgendwie die langen Haare hat und irgendwie als süß und als niedlich vielleicht wahrgenommen wird und eben jetzt nicht irgendwelchen starke Jungs oder so Bildern entspricht vielleicht. Und dann finde ich aber spannend, wenn man biografisch jetzt mal vorspult und an den Anfang so deiner Moderationskarriere schaut, dann ist das fest verwoben mit dem Axel Springer Verlag. Das erwähnst du ja auch mit der Frank Elsner Masterclass, lauter Journos da in der Jury, die in Podcasts wie Boys Club so für ihre Tendenzen zu Machtmissbrauchsstrukturen angeprangert werden. Und ja, du hast da, 2013 war es, glaube ich, diese Moderatorenausbildung dort gemacht. Was war das denn bitte für ein Männlichkeitsvibe? Wie hast du denn da reingepasst?
Ja, das war absolut insane. Man muss sagen, auf der einen Seite waren da, glaube ich, viele junge Männer und Frauen, die alle da überfordert waren, ne? Also ich wusste ja bis zu dem Zeitpunkt auch nicht mal, was Springer ist. Ich bin dann für Frank Elsner. Frank Elsner war das Gesicht davon. Ich wusste aber ehrlich gesagt auch nicht, wer Frank Elsner ist. Meine Mutter hat gesagt, der Typ aus der Fernsehlotterie. Weil der hatte damals noch irgendwie so Vorabend, hat immer so irgendwas mit Fernsehlotterie gemacht. Aber trotzdem war das dann schon so, wo man erstmal auf so Corporate Man gestoßen ist. Mit den Segelschüchen und den blauen Hemden. Und das war schon ein ganz neues Männlichkeitsbild, das da auf einen eingeprasselt ist. Ich glaube, die Überforderung damit, die hatten alle in dieser Gruppe. Was man aber dazu sagen muss, so viele Alphas, die da Management-Typen und so weiter, die da richtig breitbeinig aufgetreten sind, Frank Elsner wiederum, waren total netter, lieber alter Herr. Und das war schon schön, weil, wie gesagt, ich hatte keine Opas in meiner Familie. Es ist nicht, dass er eine Opa-Position eingenommen hat, aber ich habe, wenn ich wirklich drüber nachdenke, ist der erste alte Mann, den ich kennengelernt habe. Und das fällt mir gerade auf, ja, interessant. Und er hatte aber so eine, er hatte eine ganz tolle Softness und die kam halt davon, ich meine, Frank Elstner hat ja wirklich alles erreicht. Das hat man ihm angemerkt, er hatte niemanden mehr was zu beweisen. Das war cool. Also es war cool und du hast gemerkt, der möchte dich jetzt nicht klein halten, wie das viele andere eben möchten. Und deshalb waren es so zwei gemischte Einflüsse, die da auf einen eingeprasselt sind.
Und ich finde auch spannend, weil es ist ja, du machst alles biografisch selber auf und dann geht es sehr viel auch um die Herausforderungen, denen Männern heute sozusagen sich stellen müssen. Und man kann aber auch natürlich stirnrunzeln, sich fragen, aber eigentlich dominieren sie doch wirklich viele Lebensbereiche von uns. Politik, Gesellschaft, Sport, Arbeitswelt, überall sind doch Männer eigentlich ganz gut versorgt. Also wo ist so der Knackpunkt an der Männlichkeit? Wo ist die Krise?
Man darf nicht vergessen, diese Strukturen, wie wir sie jetzt haben und diese Männlichkeit, wie wir sie jetzt leben, zum einen schadet die Männern auch. Statistisch gesehen haben wir viel weniger feste Bindungen. Wir sind viel weniger in der Lage, uns zu öffnen, über unsere Probleme zu sprechen, uns Hilfe zu suchen. In manchen Ländern sind die Selbstmordverhältnisse von Männern zu Frauen 3:1. Die Wahrscheinlichkeit, sich als Mann umzubringen, ist wesentlich höher. Und das liegt daran, dass wir uns nicht öffnen. Was jetzt noch dazu kommt, ist natürlich, dass diese Strukturen auch mal hinterfragt werden. Also wir haben ja eigentlich in irgendeiner Form, zumindest in Teilen der Gesellschaft, das Streben nach Gleichberechtigung. Nicht in allen Teilen und tatsächlich auch nicht in jeder Gesellschaft. Aber trotzdem haben wir angefangen, das männliche Geschlecht zu hinterfragen. Und das ist auf der einen Seite natürlich, wie immer, wenn was hinterfragt wird, die Leute denken, es wird ihnen was weggenommen. Und es trifft aber auch auf eine Situation in diesem Konzept Männlichkeit, wo das auch ein bisschen verunsichert ist. Man merkt, Frauen überholen uns in akademischen Fragen, auch in Gehaltsfragen, ne, nähern sie sich an und manche überholen natürlich auch schon. Ich bei mir im Studium zum Beispiel, ne, ich weiß noch, ich habe Publizistik und Kommunikationswissenschaft studiert und das waren 80% Frauen. Und das sind eben, im ganzen akademischen Betrieb ist das eben so und da fühlen sich viele Männer abgehängt. Dazu muss man ja auch klar sagen, es ist grundsätzlich eine Zeit verschiedener Krisen, in der die ganze Gesellschaft krisengebeutelt ist. Und jetzt ist es so, dass dann da natürlich Leute reinkommen mit ganz, ganz einfachen Antworten, die dir einen alten Status versprechen, die dir Versprechen von alten Rollenbildern machen, die vermeintlich viel besser für uns Männer waren. Und das führt dann dazu, dass sich so ein Geschlecht oder so Teile des Geschlechts auch mal wieder radikalisieren können. Und ich glaube, genau an diesem Punkt sind wir eben gerade. Und da wird man oftmals auch ausgelassen, dass wenn wir auf diese alten Rollenbilder gucken und wir sagen, hey, früher war alles besser, Mann, Frau, Mann geht arbeiten, Frau steht in der Küche, bla bla bla, dass wir Männer aber in diesen Zeiten es nicht gut hatten, sondern einfach nicht über Probleme gesprochen wurde. Und dass, wenn wir es denn gut hatten, allen anderen es schlecht ging. Wie viel häusliche Gewalt es in solchen Gesellschaften gibt und wie viel Frustration Männer auch mit sich tragen, die nicht über ihre Gefühle sprechen, wird dann oft vergessen.
Ich denke, es ist so, wir leben irgendwie in Zeiten, wo Extreme eigentlich da sind. Also es gibt wirklich zum einen diese selbsternannten Alpha-Männer und dann gibt es irgendwie sehr viele Diskussionen rund um maskuline Männer und dieses wirklich harte Männlichkeitsbild, was irgendwie so wieder aufploppt. Und auf der anderen Seite gibt es ja gerade so einen riesen Hype zum Beispiel um diese kanadische Serie Heated Rivalry. Ich weiß nicht, ob du sie gesehen hast. Zwei Eishockey-Profis, die irgendwie, ein Kanadier, ein Russe, die auf dem Eis Gegner sind und heimlich aber über Jahre hinweg eine Affäre haben. Musst du noch gucken, ne?
Ich traue mich noch nicht so richtig ran.
Es ist krass gehypt. Interessant, dass du es noch nicht gesehen hast.
Klingt aber so ein bisschen, ich sehe immer nur die Bilder davon und ich glaube, es muss ja mega geil sein. Mhm. Aber irgendwie, ich muss es mir angucken, weil
ich sag mal so, trashig, ne? Ich habe das Gefühl, Zielgruppe sind irgendwie sowieso eher Frauen, weil da gibt es irgendwie im Netz ellenweise Lobeshymnen auf den schwulen Sex, wo die Frauen sich reinziehen und zwar irgendwie sehr, ich glaube, über Altersgenerationen hinweg. Aber es ist halt so komisch, weil das ist zum einen da in einer Zeit, die dank Trump und der MAGA-Bewegung, wie du schreibst, von Verbroisierung der Politik und die Politisierung der Bro-Kultur bestimmt ist. Und wir, ich meine nicht nur in den USA, wir haben auch in Deutschland ein sehr männlich geprägtes Kanzleramt unter Kanzler Merz. Wie passen diese Gleichzeitigkeiten zusammen?
Es ist ja das Ding, so gesellschaftliche Strömungen werden, man sieht immer Extreme und man fühlt sich immer auf der Gegenseite vom Extrem. Also wenn ich jetzt ins Internet gucke und ich sehe politische Debatten, dann geht auf die falsche Plattform, dann fühlst du dich politisch absolut nicht vertreten und du denkst, die ganze Welt hat nur genau eine bösartige Meinung. Aber selbst in dieser Meinung gibt es eigentlich noch Unterdebatten, aber die, die uns gezeigt werden und die wir wahrnehmen, sind meistens nur diese Extreme. Dass es davon Abstufungen gibt, vergisst man sowieso immer und die gehen halt einfach unter in ihrer Mittelmäßigkeit oder sogar auch meistens vielleicht möglicherweise sogar in ihrer Bereitschaft, einen Konsens zu finden, gehen die auch unter. Und es ist aber, die Welt ist nicht schwarz-weiß. Es gibt immer eine Gegenseite, ein Pendulum und deshalb ist ja auch dieser gesellschaftliche Dialog so extrem wichtig, einmal um sich selber auch nicht komplett hängen zu lassen und sich zu denken, okay, es ist jetzt alles nur noch Trump. Das ist nicht alles nur noch Trump. Trump war im Wahlkampf extrem beliebt bei jungen Wählern, hat wahnsinnig abgesahnt bei denen und auch da, die Trump-Regierung hatte zum Beispiel wirklich einen kulturellen Moment, muss man sagen. Es schien, als sei mager Republican Stuff, als sei das plötzlich cool. Da gab es auch diesen Artikel, ich glaube, The Cool Kids Table oder so. Mhm. Und plötzlich hat sich diese ganze rechte, neue rechte Szene richtig nach Pop angefühlt. Und ich habe diesen Artikel gelesen und ich dachte so, fucking hell, shit, fangen die jetzt an, cool zu sein? Fangen die jetzt an, Kultur zu machen oder was? Und jetzt sind ein paar Monate vergangen und man merkt, dass diese rechte Magerpolitik in kürzester Zeit den kulturellen Moment komplett verloren hat. Und das Pendel so massiv in die andere Richtung schwingt, weil natürlich die extremen Leute, die ganzen Spinner auf Twitter oder was auch immer, sagen sie, yeah, Donald Trump, aber die sind brainwashed. Aber der normale Kern sieht doch jetzt auch, was da für schreckliche Dinge passieren. Der sieht auch, dass es dem Land wirtschaftlich nicht besser geht. Der sieht auch, dass diese Säbelrasseln vor Grönland, dass diese Eisagenten in Innenstädte schicken, dass das kein gesellschaftlich überlebensfähiger Konsens sein kann, sieht die normale Gesellschaft auch. Und so findet dann immer alles wieder seinen Weg zurück.
Ja.
Speziell, wenn man es so schnell übertreibt. Ehrlich gesagt, die haben ihren Kulturkampf, haben die so beschissen gespielt, Gott sei Dank. Aber
das sind die USA, aber weißt du guckst ja auch nach Deutschland. Ich kann mir schon vorstellen, dass du in deinem Umfeld, Umkreis, jetzt ist das Buch schon ein paar Wochen raus, gibt es denn Männer, die sich auf diesen Diskurs, den du da ja auch einforderst, einlassen? Die auch mal sagen, ja, lass mal wirklich mal drüber reden, ey, was ist da kaputt und was können wir da tun? Und wir haben ja auch eine Verantwortung vielleicht, irgendwie moderne Männlichkeit anders zu prägen.
Ich glaube, das Interessante, was bei so einem Buch ist, die Entwicklung ist, ist, dass erst ein weibliches Publikum dieses Buch entdeckt und dann aktiv dieses Buch zu mehr Männern trägt. Ne? Einmal lesen Männer weniger und auf der anderen Seite lesen sie, wenn dann, vielleicht auch ein bisschen andere Lektüre. Aber das ist schon, man muss sagen, natürlich in meinem Umfeld, ich habe das Gefühl, dass das sind jetzt nicht die größten Toxlords oder so.
Nein,
deshalb war mir ja auch eine extrem wichtige Intention für dieses Buch, dass ich mich mit diesem Buch da rausbegebe aus unserer Bubble in der Recherche irgendwie wirklich versuche, mit Menschen zu sprechen, die sich von so alpha-autokratischen Bildern angezogen fühlen.
Wobei in feministischen Bubblen auch manche Männer sind, die nicht ganz so feministisch sind. Aber eben hast du ja auch angesprochen, die Idee der Gleichberechtigung ist ja, dass alle unter dem Patriarchat leiden, eben auch Männer. Im Klischee ist ja auch immer so dieses, immer der starke Mann sein zu müssen, der keinen Schmerz kennt. Da gehst du ja auch selbstkritisch drauf ein. Also wieso ist es schwer, sich Hilfe zu holen, wenn man in Sri Lanka in ein Betonloch fällt? Warum kann man ein Jahr mit einer Blockade im Rücken rumlaufen, statt einfach zum Arzt zu gehen? Ich habe das wirklich nicht ganz so verstanden.
Es ist eine seltene, ist eine, glaube ich, eine Sturheit und sich einzugestehen, Hilfe zu brauchen, ist trotzdem was, wo ich mich auch selbst immer noch überwinden muss. Und interessanterweise habe ich das aber von meiner Mutter. Und ich glaube, dass meine Mutter das mir weitergegeben hat, was ja so ein typisch männliches Merkmal ist. Ich glaube, einmal sie hat ihren Vater früh durch Ärztepfusch verloren, okay? Mhm. Dadurch hat sie mit sich rumgetragen, okay, sie helfen mir nicht. Danach hatte mein Vater öfter gesundheitliche Probleme, in denen sie die starke Frau sein musste, sie quasi so eine Rolle einnehmen musste, mit zwei Kindern, während der Vater im Koma liegt und die durchkämpfen musste. Sie konnte keine Schwäche zeigen und diese Einstellung hat sie bis heute und das ist so schädlich auch für sie selbst. Und ich glaube, dass das ein sozialisiertes Ding ist, was Männer dann eben oftmals annehmen, möglicherweise, weil sie sich in diese Situation projizieren, in der sie eigentlich Schwäche ihnen negativ ausgelegt wird oder massiv schaden würde. Hm. Das ist auf jeden Fall was, was man überwinden muss. Und ich finde, gerade auch was wir Männer damit oft machen und was halt echt zu vielen Problemen führt, ist, wenn wir das emotional machen. Uns emotional keine Hilfe suchen. Emotional nicht in der Lage sind, Freundschaften zu schließen, Freunde zu machen. Also das sorgt dafür, dass wir viel mit Einsamkeit unterwegs sind, die wir dann wieder in unserem Selbsthass auf die Gesellschaft projizieren.
Und am Ende herrscht vielleicht auch ganz viel, ja, ich kriege jetzt auch viel in Klischees, aber vielleicht auch sehr viel Unsicherheit in der Männerwelt, wenn es um Schönheitsindustrie geht, wo viel Druck gemacht wird, Männercoaches, Pickup-Artists, über all das machst du ja Gedanken. Es wird immer so viel Unsicherheit vielleicht auch gepusht, weil man daran so schön Geld verdienen kann.
Ich meine, genau, das Grundsätzliche ist, was man nicht vergessen darf, diesen ganzen Männlichkeitsmarkt, und diese gibt's eigentlich zwei Faktoren aktuell. Der eine ist natürlich, Aufmerksamkeit zu generieren, um wirklich Cash zu verdienen. Es gibt total viele Leute, die mit dieser Orientierungslosigkeit von Männern und ja, von Menschen sowieso Geld verdienen. Und der andere Weg ist natürlich, mit dieser Orientierungslosigkeit politisches Kapital zu machen. Und meistens gehen diese zwei Wege Hand in Hand. Rechtspopulistisches Gedankengut und Alpha-Tum, übermännliches Gedankengut gehen sowieso immer Hand in Hand. Das wird dann auch von Frauen übernommen, wie man jetzt bei Frau Weidel und auch sieht, das ist ja ein richtiges Alpha-Verhalten, hartes Auftreten. Und dann merkt man natürlich, und dass eine Gesellschaft, in der wir sind, wir Männer von klein auf erzogen werden, dass wir Status für uns alles ist, dass wir Macht und Geld brauchen, um ein erfolgreicher, ein guter Mann zu sein. Und was jetzt tatsächlich relativ extrem nochmal dazukommt, wir hatten schon immer so Bodybuilding-Szenen, aber dieser ganze Lux-Faktor, der hat sich jetzt wirklich krass auch in die männliche Gesellschaft verschoben. Männer werden unfassbar unter Druck gesetzt. Lux-Maxing ist ein Thema, da werden nochmal extremere Dinge, als ich sie bisher aus diesem weiblichen Kosmos wahrgenommen habe, unternommen. Männer brechen sich, lassen sich die Beine brechen, 10 cm Stahlstangen einsetzen, um dann plötzlich irgendwie 10 cm größer zu sein. Dafür sitzen sie ein Jahr im Rollstuhl, haben 100.000 Euro ausgegeben und laufen danach immer noch nicht gut.
Ich habe das auch bei dir gelesen mit den Kieferbruchgeschichten, die man sich ziehen. Ich wusste das gar nicht, dass es das so gibt, um irgendwie, glaube ich, männlichere Gesichtszüge am Ende. Oder worum geht es dann nochmal, dass man markanteres Gesicht bekommt?
Diese Bewegung heißt Luxmaxer. Und genau, die brechen sich mit so einem kleinen Hammer über Jahre immer die Knochenstruktur im Gesicht, damit da mehr Knochenmasse entsteht und man dann eben so ein Chad-Kinn hat. Der Einfluss, den das auf so Kids hat, ist unglaublich. Und deshalb müssen wir aber auch Menschen oder jungen Leuten, die in irgendeiner Form versuchen, das will ich auch mit diesem Buch noch an Schulen gehen und so weiter, ein bisschen ein Handwerk an die Seite geben, um das auch zu entlarven als das, was es ist. Weil diese Bewegungen sind Scharlatanbewegungen. Diese Bewegungen sind Bewegungen, die wollen mit dir Geld verdienen. Die wollen dir sozialen Aufstieg, Lux, Geld, politischen Einfluss versprechen. Aber in so einer hyperkapitalistischen Gesellschaft, die solche Männlichkeitsbilder unterstützt, gibt es immer weit mehr Verlierer als Gewinner. Es wird nicht so sein, dass du Milliardär wirst und alle anderen werden Milliardäre. Wenn der Punkt kommt, dass du wirklich Millionär wirst, dann gibt es tausende andere, denen wird es schrecklich gehen. Mhm. Und Männer haben sowieso ein Problem in der Wahrnehmung. Sie denken, dass die Chance, dass sie Millionär werden, viel, viel höher ist als die Realität, die viel größer ist, dass sie in Armut enden.
Und es gibt dann auch noch am Ende noch so eine richtige Reise. Es ist ja wirklich eine Heldenreise, die du machst, nämlich ab ins Männercamp auf Bali, wo es dann auch wieder vom Ton her gar nicht mehr so satirisch oder lustig ist, sondern wo es dann wirklich um so die Fragen geht, ist das nicht vielleicht doch irgendwie ein sinnvoller Raum, wo Männer sich austauschen können, abseits dieses ganzen Drucks, der da auf ihnen lastet, gesellschaftlich gesehen, in der Netzwelt und so weiter und so fort. Und ich frage mich jetzt, kann nicht jeder in so ein Männercamp, das war auch ziemlich teuer. Aber trotzdem, gesellschaftlich brauchen wir wahrscheinlich einfach im Alltag viel mehr Räume, die so einen Austausch bieten. Und man könnte jetzt im Klischee denken, na, was ist denn mit Fußballvereinen, was ist mit dem Fitnessstudio, da sind sie doch alle. Aber das ist ja nicht das, was du meinst. Ne? Wo finden Baumarkt. Wir eigentlich Baumarkt, genau. All die Orte, wo sie zusammenkommen, die klischee-männlichen Männer. Nee, aber wirklich, was sind denn so Orte, wo man Männlichkeit diskutieren kann? Das ist wirklich so eine Frage. Ich meine, es ist ja schon mal gut, dass Männer es angehen, dass du es angehst, weil es ist oft, glaube ich, das Ding, dass das in so feministischen Diskursen endet, aber es geht ja eigentlich darum, dass Männer sich unterhalten sollten.
Ich glaube, es gibt viele solche Orte. Ne? Es gibt jetzt so typisch klassisch männlich definierte Orte. Und wie du sagst, Fußball ist interessant, weil ich habe auch neulich mit mir einen Bekannten erzählt, ja, er geht so gern zum Fußball, weil der hat ja eine richtige Community und da tauscht man sich aus. All good. Whatever.
Warum makes nicht? You happy.
Nee, ja. Wirklich, absolut. Und ich glaube, dass, du hast es angesprochen, ich bin in so ein Männercamp geflogen, weil ich mir dachte, nach Bali, ich hatte die Trailer-Reels schon ja vorher gesehen und das war so, da hieß es immer, this place is hell for you if you don't eat meat. This place banned everything that stops men from growing. Women! Und ich dachte, das ist ja der absurdeste Shit ever. Und dann habe ich aber irgendwann diese Idee gehabt, dieses Buch zu schreiben. Und war so, na fuck it, jetzt muss ich da hin.
Als Vegetarier zu einem Ort, wo man täglich 1 Kilo Fleisch essen soll. Das ist auch eine geile Idee auf jeden Fall.
Schrecklich. Aber mir ging es halt darum, ich muss in irgendeiner Form, ich habe keinen Bock, ein Buch zu schreiben und über irgendwie Leute zu schreiben, aber nie mit denen in Kontakt zu kommen, nie mich mit Leuten zu unterhalten, die sich von so alpha-autokratischen Bildern angezogen fühlen. Und dann bin ich dahin geflogen, gruselige Aktion, am Flughafen abgeholt, in den Dschungel gefahren für 4 Stunden, dann nochmal auf so einem Moped abgeholt worden und nochmal eine halbe Stunde in den Dschungel gefahren. Und dann war ich da unter Alpha-Männern. Und die Erkenntnis war tatsächlich die, also es waren alle möglichen Arten Männer da, von klischeeartigen Männern. Es war ein Scheich da, was ich immer noch bis heute komplett absurden Jackpot empfinde. Ein älterer Scheich, der da irgendwie so trainiert hat, sehr, sehr laut, immer so laute Musik lief, während er hat sich immer so, hatte so einen Assistenten und der hat immer im Trainingsbereich, hat der immer so YouTube-Videos angemacht, wenn der trainiert hat, die ihn so motivieren sollten. Und der Text dieser YouTube-Videos war ungelogen. Destroy everything that holds you down. Kill them all. Und dann hat dieser, der Scheich, der war schon so 60, hat der wirklich so laut trainiert. Ha, ha. Und der war auch ganz schlank. Ha, ha. Und ich habe dann halt irgendwann gefragt, sag mal Leute, was ist das für ein Mann? Und dann haben die mir von da gesagt, ja, das ist ein Scheich. Ich so, what the fuck? Der hat es auf TikTok gesehen und fand das halt geil. Dieses archaische Männlichkeitsbild, das da im Dschungel trainiert. Aber was es eben dann in diesem Dschungel auch gab, in diesem Männercamp-Dschungel, es gab wirklich so Gesprächsrunden abends, aber gab es extra einen Platz für, dann gab es Lagerfeuerrunden und da sollten sich die Männer öffnen und das war schon auch interessant und schön zu beobachten, wie die sich auch geöffnet haben und das war wohl, ne, muss an diesem geschützten Raum liegen und was für mich halt eine Erkenntnis war, die mich irgendwie dann auch schon eine Weile beschäftigt hat, ist, dass viele Männer, die dann da hingegangen sind, wirklich gesagt haben, sie sind da, um an sich zu arbeiten und ihnen fehlt es an was. Und die waren wirklich teilweise erfolgreich wie Sau. Aber einer meinte zum Beispiel, er hat nie gelernt, sich selbst zu lieben. Und das finde ich schon krass. Und ich habe dann in dem Moment auch erstmal angefangen zu reflektieren, dass natürlich Selbstliebe ein Privileg ist, was dir im besten Fall mitgegeben wird von deinen Eltern oder von dir selber aus. Aber natürlich kann das nicht jeder haben. Und auch da wieder die Sache, ne? Einfache Antwort, Status, Aufstieg, du siehst so einen Trailer und sagst, hier kannst du als Mann ableveln, natürlich, okay, vielleicht kann ich damit dieses Loch füllen, was aber auch natürlich heißt, dass wenn viele Männer, die so vielleicht davor stehen oder Interesse haben, noch männlicher zu werden und sich damit vielleicht zu radikalisieren, dass die nach Antworten suchen, dass wenn wir als Gesellschaft es wirklich vielleicht schaffen können, andere Antworten zu geben, dass wir dann viele auch abholen können und vielen auch Alternativen aufzeigen können, die jetzt nicht heißen müssen, dass sie nicht super toll erfolgreich sein dürfen, aber dass vielleicht andere Werte wie Empathie und so weiter wir in dieser Gesellschaft als wichtiger deklarieren können und solchen Menschen dann vielleicht auch eine erfüllendere Perspektive geben können.
Einfach ein anderes Männlichkeitsbild dann möglich machen, gesamtgesellschaftlich. Das ist halt dann nämlich nicht nur eine Sache der Männer. Zum Schluss, Aurel, wann ist ein Mann ein Mann?
Boah, ich sag jetzt einmal so eine Antwort, ey, also wenn du ein Mann sein willst, sei ein Mann. Jeder, also es gibt keine Menschen, es gibt viele Menschen, die würden sagen, es gibt Zugangsbeschränkungen zur Männlichkeit. Ich lasse es mal offen. Ich finde, jeder, wer Bock hat, soll ein Mann sein. Aber ich finde es toll, wenn wir das so über Menschlichkeit definieren und wenn wir sagen, wir reden von Menschlichkeit, dann wäre es toll, also das Ganze größer denken, sondern wann, was ist wertvoll als Mensch? Also was ist wertvoll, was wir der Gesellschaft mitgeben können? Und ich glaube, dazu müssen wir, und das ist extrem wichtig in der aktuellen Zeit, dass wir anfangen, den Wertekompass, den unsere Gesellschaft hat, wieder ein bisschen zu solidarisieren. wir verurteilen Werte wie Empathie als Schwäche und es kann nicht so sein. Sondern wenn du dafür sorgst, wenn du Verantwortung für andere übernimmst, wenn du dafür sorgen willst, dass es mehr Leuten als dir gut geht, dann finde ich das einen so wichtigen Faktor für Menschlichkeit, für unser gemeinschaftliches Zusammenleben. Und wir müssen es schaffen, diese Werte wieder cool zu machen und erstrebenswert zu machen. Und sie müssen belohnt werden. Eine solidarische Gesellschaft muss belohnt werden und eine soziale Gesellschaft muss belohnt werden. Und deshalb müssen wir aufhören, uns zu lange und zu intensiv in einen Kulturkampf zu verstricken. Es ist wichtig, dass wir identitäre Fragen besprechen und klären und so weiter. Aber wir sollten sie nicht über alles stellen, sondern wir sollten eine gleichberechtigte Gesellschaft haben, in der wir alle auf Augenhöhe diskutieren können. Und dann klären sich unsere Identitätsfragen auch von selbst. Und deshalb wünsche ich mir, dass wir eine Gesellschaft schaffen, in der sich alle wohlfühlen können und vor allem gebraucht fühlen. Mhm. Ne? Weil wenn man sich gebraucht fühlt, dann kommt damit viel Zufriedenheit einher.
Ja. Und dieses Verantwortung übernehmen muss jetzt nicht nur andere Menschen betreffen, kann auch andere Lebewesen betreffen. Und dann schließt sich der Kreis. Da kommt nämlich die Katze vom Cover von Alpha Boys wieder ins Spiel, die jetzt mittlerweile als Alpha bei Comedian und Moderator Aurel Merz lebt. Ihr könnt euch seinen satirischen Deep Dive in die Manosphäre durchlesen. Ihr könnt ihn aber auch im, ich glaube, März und April live deutschlandweit auf Lesungen mit Fragenlöchern, wenn ich richtig gesehen habe.
Genau, es ist eine Mischung aus Stand-up und Lesetour. Da könnt ihr mich löchern.
Oder lachen.
Oder lachen. Das wird toll. Ich freue mich auf die Leute und euch alle.
Danke dir für den Besuch in eine Stunde Liebe.
Danke dir, dass ich kommen durfte. Das hat mir ganz, ganz viel Freude bereitet.
Im Liebestagebuch erzählt Paula ja gerade von einer Partybekanntschaft. Sie tanzen, knutschen, verlieren sich irgendwie wieder aus den Augen. Und Wochen später haben sie sich ja dann doch zufällig wieder gesehen. Und diesmal gehen sie dann zusammen nach Hause. Es bleibt nicht bei der einen Nacht. Warum sich Paula nicht von diesem Mann trennen kann und will. Warum die Liebe irgendwie auch immer dann passiert, wenn man wirklich am wenigsten damit rechnet. Das erzählt sie uns jetzt in ihrem Liebestagebuch.
Wir haben einfach super viel miteinander gekuschelt und dann sind wir irgendwie, also wir haben natürlich Hälfte vom Samstag auf jeden Fall auch geschlafen und dann sind wir aber irgendwie zwischendurch irgendwie wach geworden, dann haben wir super viel gequatscht, dann haben wir einen Kaffee getrunken und es war aber niemand irgendwie so, ja, ich gehe jetzt, sondern einfach, ach so, genau, doch, er hat schon auch gefragt, dass er meinte so, er fühlt sich hier einfach sehr, sehr wohl. Wir haben darüber gesprochen, ob wir noch was geplant haben und so und ich war so, nee, für heute jetzt nicht. Und dann haben wir so ein bisschen darüber gesprochen, also dass er auch meinte, ey, wenn ich an irgendeinem Punkt merke, ich brauche jetzt Zeit für mich oder sowas, dann soll ich ihm einfach Bescheid sagen, weil er fühlt sich so wohl, er könnte hier auch noch ein bisschen länger bleiben. Und dann meinte ich so, nee, das, mir geht's gerade auch so, was ich auch total toll fand, weil er einfach kommuniziert hat. Und das, also achte ich auch nicht als selbstverständlich. Und dann haben wir immer wieder geguckt, okay, passt es noch für uns? Dann waren wir noch irgendwo Essen holen. Und dann war er auch nochmal so, ey, ist es okay, wenn ich noch eine Nacht hier schlafe? Also so, ich fühle mich, ich hätte, ne? Und ich so, nee, komm, gerne, ich freue mich, ich will dich auch noch nicht gehen lassen. Und irgendwie, ja, das war so, also ich war selber ein bisschen überrascht. Dann haben wir gekocht und ganz viel gequatscht und irgendwie viel zu viel, also so wie man das fast ein bisschen zu kitschig, wie man das so kennt. Man redet irgendwie stundenlang bis in der Nacht und es ist einfach genauso schön und hat eigentlich nur Lust auf mehr gemacht. Genau, und dann haben wir uns irgendwie verabschiedet. Ich war dann am nächsten Tag, hatte ich eine Freundin zu Besuch und ja, war so lange da, dass sie sich quasi so die Klinke in die Hand gegeben haben. Und aber es war einfach so richtig schön. Und genau, jetzt ist er auf jeden Fall erstmal eine Woche im Urlaub und ich darf das gerade so ein bisschen so voll durch meinen Kopf gehen lassen und so diese Zeit irgendwie für mich auch nochmal so rekapitulieren, weil es ja auch irgendwie wichtig ist, wenn man irgendwie zwischendurch einmal eincheckt bei sich, wie fühlt man sich gerade und so. Und ja, ich merke aber, dass ich den absolut schon komplett vermisse. Bin ganz gespannt, wie sich das so weiterentwickelt, weil ich das Gefühl habe, das könnte irgendwie, also könnte was ganz, ganz Großes irgendwie werden, so auch von den Gefühlen, die jetzt irgendwie schon da sind. Und ja, gleichzeitig hat man natürlich auch, also ist natürlich auch ein bisschen mit Sorge verknüpft, weil man ja auch denkt, pff, also eigentlich, also ich meine, wir kennen uns jetzt ganz kurz und wer weiß, was da ist. Und wir sind ja jetzt ja auch keine 15 mehr, also wir haben auch schon darüber gesprochen, also wir haben beide auch so unsere Päckchen und so. Und also das schwebt natürlich auch so ein bisschen mit, aber ja, das, was er so bis jetzt mir gibt, ist schon ganz, ganz, ganz viele Green Flags, ganz, ganz toll und irgendwie bin ich ganz gespannt. Ich freue mich, den wiederzusehen. Ich freue mich zu sehen, wie es weitergeht. Und ja, mal gucken. Ich weiß noch, ich hatte letztes Jahr mit einer Freundin so ein bisschen spaßeshalber gesagt, dass wir gesagt haben, okay, 2026, wir können uns eigentlich mal wieder so richtig verlieben. Aber also das ist natürlich so eine kleine romantische Vorstellung. Aber erstens mal habe ich jetzt nicht damit gerechnet, weil ich eigentlich im Kopf mit meinem beruflichen Wechsel irgendwie da ganz verhaftet war. Und gleichzeitig habe ich aber auch gemerkt, ich habe also in dem alten Jahr 2025 so viel abgeschlossen für mich, sei es romantisch, sei es alles. Ich bin so richtig fresh reingestartet und war gerade so super happy mit mir. Und so, okay, cool. Und dann, also weißt du, so, ich habe das nicht gesucht. Ich brauchte das nicht, um glücklich zu sein. Und es passt so sehr, wenn man wirklich am wenigsten damit rechnet, dass es irgendwie wahrscheinlich ist, macht es das auch aus. Ja, meine Friends haben auch gesagt, genieß es doch. Einfach dieses Verknalltsein jetzt erstmal ist doch egal, was danach ist. Genieß die Phase. Ich weiß, okay, mache ich, genieße ich, nehme ich, solange ich kriegen kann. Ja, ja.
Ich glaube, das Motto bei Paula ist ganz klar aktuell. Genießen, genießen, genießen. Und wo wir bei Dating Stories sind, es gibt einen Podcast, da geht es nochmal so richtig rein in Dating Stories. Liebt euch, der Dating Podcast. Hosts sind da Julia und Richard. Und ja, die berichten von den skurrilsten Geschichten. Katastrophal, witzig, weird, manchmal auch romantische Dates stehen da im Fokus. Da kann es sein, dass ein Schlussstrich gezogen wird. Es kann aber auch sein, dass es darum geht, irgendwie einen One-Night-Stand irgendwie wieder aus der Bude rauszukriegen. Ihr könnt euch freuen auf sehr lustige Stories von Julia und Richard auf der einen Seite. Auf der anderen Seite gibt es auch nochmal Sprachnachrichten mit Geschichten rund um den alltäglichen Dating-Wahnsinn. Liebt euch, hört ihr jeden Freitag mit einer neuen Folge in der ARD Audiothek und natürlich überall da, wo ihr gerne eure Podcasts hört. Das war eine Stunde Liebe. Ich bin Shani Anwar. Ich wünsche uns allen einen liebevollen Frühling. Ich glaube, das haben wir uns verdient. Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Jeden Freitag neu. In der Deutschlandfunk-App. Deine Podcasts.